Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet, und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen. Also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
Leben zuerst, dann reise ich und dann über das Reisen, wo ja das Leben natürlich auch hoffentlich stattfindet, versuche ich es zu dechiffrieren. Was bedeutet das, was ich erlebt habe, für mich oder für andere? Das Schreiben hat eine durchaus für mich therapeutische Wirkung. Ohne Schreiben würde ich nicht zurechtkommen. Also, wenn dann also beides dazukommt, Intelligenz und die Eleganz, dann knie ich mich hin und umarme jedweden Menschens Knie aus Dankbarkeit.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Prägende Begegnungen, besondere Erlebnisse, außergewöhnliche Orte. Darum und mehr drehen sich die Erzählungen in Andreas Altmanns neuem Buch Morning Has Broken – Leben, Reisen, Schreiben. Sie sind vollgepackt mit Reflexionen über das Leben und auch über die Abgründe der menschlichen Existenz, aber auch mit den kleinen und großen Absurditäten unseres gesellschaftlichen Lebens. Ja, und in dieser Weltwachfolge nähern wir uns diesen Reflexionen und Absurditäten an. Und zwar mit einem kleinen Experiment. Anhand ausgewählter Zitate, also pointiert formulierten Behauptungen und Annäherungsversuchen aus Andreas Feder zu den Themen Reisen und Sprache, begeben wir uns auf einen Streifzug durch seine Erinnerungen und Erkenntnisse. Und wir versuchen dabei zu dechiffrieren, was das, was er unterwegs in aller Welt erlebt und gelernt hat, bedeutet. Und zwar für ihn und vielleicht auch für uns alle. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, vor ein paar Monaten hatte ich mit Andreas eine gemeinsame Weltwach-Live-Veranstaltung. Das war im Globetrotter Stuttgart und das war ein ganz wunderbarer Abend. Und ja, am nächsten Morgen haben wir uns dann im Hotel gleich noch einmal zusammengesetzt und dann also das Gespräch aufgezeichnet, das ihr jetzt gleich hören werdet. Aber natürlich haben wir auch den Globetrotter-Abend im Kasten. Das ist ein weitreichendes Gespräch geworden über Indien, über die Route 66, über das Reisen und Schreiben. Und dieses Live-Gespräch, das erscheint wiederum wenige Tage nach dieser Episode hier. Und zwar als Weltwach-Plus-Folge. Also, wenn ihr Mitglied im Weltwach-Supporters-Club seid mit dem entsprechenden Paket für die Plus-Folgen, dann lasst euch diese Plus-Folge vom Weltwach-Live-Abend mit Andreas Altmann keinesfalls entgehen. Und falls ihr noch kein Mitglied seid im Weltwach Supporters Club, dann ist das natürlich kein Problem. Ich verstehe das selbstverständlich, man kann sich nicht alles gönnen, aber wahr ist zugleich auch, wir sind für die Umsetzung unserer Show auf euren Support mit angewiesen und wir schätzen ihn sehr. Das heißt also, wenn ihr vielleicht doch erwägen möchtet, uns zu unterstützen, dann findet ihr alle Infos dazu auf weltwach.de unter Supporters Club. Und Spotify-Nutzer können auch einfach in der Spotify-Suche nach Weltwach Plus suchen. Im Gegenzug erhaltet ihr unsere Folgen werbefrei, ihr erhaltet sie einen Tag früher und gegebenenfalls je nach Paket Dutzende Plus-Folgen obendrein. Ganz lieben Dank. So, jetzt soll es also losgehen. Es dauert so ein paar Minuten, bis das Gespräch so richtig in Gang kommt. Geduldet euch da also gern ein wenig. Aber dann tut es das. Es wird amüsant und, wie ich zumindest finde, dank Andreas mitunter richtig geistreich. Denn wir gehen ganz tief rein in die, in seine Philosophie des Lebens und Reisens. Bitteschön. Eine neue Folge mit unserem Stammgast Andreas Altmann. Hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass du dich nochmal aufgerafft hast, dass du dich nochmal durchgerungen hast, bei Weltwach zu Gast zu sein. Hi.
Du meinst, es wären meine letzten Kräfte jetzt und bevor ich abnipple, noch einmal eine Chance bekomme zu reden. Ich danke dir für diese wundervolle Einführung.
Insbesondere nach gestern. Wir hatten ja gestern Abend einen wunderbaren Abend gemeinsam hier in Stuttgart. Globetrotter, Weltwach live. Wir haben uns ausführlich über was eigentlich? Über alles Mögliche unterhalten. Über das Reisen, über das Leben, über das Schreiben. Und ich freue mich sehr, dieses Gespräch heute hier mit dir fortzusetzen. Und muss aber vielleicht zunächst einmal erwähnen, wir haben heute früh hier auch im Hotel gefrühstückt und du hast mir ein Geschenk gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine spontane Eingebung war oder von langer Hand fies geplant. Ich halte es hier mal kurz hoch in meiner Hand. Robert Musil, ein Buch von Reklam, Titel Über die Dummheit. Warum dieses Geschenk für mich?
Ja, sicher nicht, weil ich dich für hochintelligent halte, sondern ich glaube, dass alle intelligenten Menschen jeden Tag in der Früh schon anfangen, beleidigt zu sein, weil so viele Leute dumm sind. Man macht ja auch Dummheiten, aber notorisch dumm sein ist ja was anderes. Nein, es ist nur, Musil ist ein begnadeter Schriftsteller, war immer auch Nobelpreis verdächtig, hat ihn nicht bekommen. Und sein Werk, Der Mann ohne Eigenschaften, gilt ja als die Urliteratur, die Österreicher, das wie James Joyce, also Ulysses in Irland, und die Deutschen haben ihren Buddenbrooks und so weiter. Und so gilt Musil als der österreichische Schreiber. Nein, einfach, was sagt so ein kluger Mann über die Dummheit? Woher kommt sie, wenn sie nicht genetisch ist? Also wir reden ja über die angelernte Dummheit, dieses nicht lernen wollen, dieses sich nicht hineinknien, um ein bisschen weniger dumm am Abend ins Bett zu gehen. Um die Dummheit geht es nicht, um die, wenn jemand jetzt, ja, was weiß ich, geboren wird mit irgendwelchen Beeinträchtigungen, darum geht es ja überhaupt nicht.
Aber ich verstehe das jetzt so, also es ist kein Versuch, mir die Dummheit auszutreiben, sondern du möchtest es mir erleichtern, die Dummheit, die man mitunter in der Welt so findet, zu ertragen.
Jeden Abend knie ich mich nieder und bete zur heiligen Jungfrau Maria, dass es mehr Leute gibt wie dich, die so intelligent sind.
So. Herr, lass es Hirn regnen, nicht wahr?
Genau.
Na gut, dann haben wir das also geklärt und können uns jetzt ganz entspannt dem eigentlichen Thema zuwenden. Und das soll in diesem Gespräch ja dein neues Buch sein, Morning Has Broken. Untertitel Leben, Reisen, Schreiben. Wenn das Gespräch hier veröffentlicht wird, wird dieses Buch schon erschienen sein. Jetzt ist gerade noch nicht erschienen, aber dann wird das der Fall sein. Also liebe Leute, die ihr das hier hört, ihr könnt es jetzt auch schon erstehen. Deswegen die Frage, Andreas, was ist das für ein Buch? Worum geht's da? Kleine Frage.
Also der Titel, wir alle wissen natürlich, weltberühmte Song von Cat Stevens, und eine Geschichte in dem Buch heißt Morning is Broken, wo ich das erzähle von in der Früh und merke, wie Leute, zwei Frauen sind das, die schlecht drauf sind und nicht, das sind keine Freunde, die ich, eine Kaffeefrau und eine Postfrau, und dann merke ich, wie eigentlich singt ja Cat Stevens von Morning is broken, ein neuer Tag ist angegangen. Wir sollten ihn begrüßen, wir sollten das Beste aus unserem Leben machen, wir sollten was Gutes ausstrahlen und so weiter. Und ich beobachte diese beiden Frauen, die ich natürlich verstehe. Und ich dann von einer anderen Frau spreche, die eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Und in dem Kapitel geht es darum, wie wir die Zeit, die wir miteinander auf Erden verbringen, oft nicht so nutzen, wie wir sie nutzen sollten, dass eben Morning is broken und dass uns der Tag gehören soll. Also, das ganze Buch ist nur zum Teil auch, es heißt ja auch Leben im Untertitel, es ist nur zum Teil ein Reisebuch. Es kommen Dinge vor, was weiß ich, über, wir werden später, glaube ich, darüber sprechen, Raub in Brasilien, wo ich mit einer Frau unterwegs bin und diese Reise ziemlich in die Hose ging. Es geht um, darüber sprechen wir, über einen entsetzlich peinlichen Vorfall, der mir in der New Yorker Subway passiert ist. Es geht um einen Besuch in Auschwitz.
Das sind übrigens zwei Geschichten, die nehmen wir nachher für die Reiseflops auf. Wird dann also in unserer anderen Show erscheinen, aber dürft ihr natürlich euch auch anhören, liebe Leute. Ja, aber fahre fort.
Es geht um ein Besuch im Auschwitz. Es gibt diesen wunderbaren englischen Begriff Look at me grieve. Also schau mal, wie betroffen ich bin. Mhm. Und ich, das erste, wie mich das nervt, dieses Betroffenheitsgetue, Anstatt dass man einfach reingeht und natürlich, es gibt auch Leute, die dann ein Selfie machen vor dem Knochenhaufen und so weiter. Und wie man umgeht mit Auschwitz, dem Unbeschreiblichen, ja. Und dann gibt's am Schluss die Szene, wie ich kurz darauf, Wochen später, zu einem Radiointerview eingeladen wurde und der Moderator mich fragt, und dann hat er mich gefragt, wo ich zuletzt war, und er sagt, ich war in Krakau, und dann von Krakau aus dem Bus nach Auschwitz gefahren, und dann habe ich ihm gesagt, ich war dort in dem Konzentrationslager, Auschwitz-Birkenau, und dann sagte er, ich werde das nie vergessen, und was haben Sie dazu zu sagen? Und dann sagen wir eine Pause, im Radio darf man ja keine Pause machen, geht ja schlechter. Dann irgendwann sage ich, nichts. Und dann fragt er noch einmal. Und dann, was hätte ich sagen sollen? Was soll ich über Auschwitz sagen? Irgendeinen blöden Politikerspruch? Nichts, es gibt nichts. Es ist so überwältigend und so unvorstellbar, dass man am besten den Mund hält. Und das. Also, dann kommt eine Geschichte vor. Eine Frau heißt die Geschichte. Eine Frau, mit der die ich kannte, das war im Ausland eine Beziehung, und die sich das Leben genommen hat. Und ein großes Rätsel. Also je älter ich werde, umso weniger weiß ich in dem Sinne, weil ich merke, wie komplex Dinge sind, wie komplex Menschen sind, wie komplex Handlungen von Menschen sind, warum sie etwas tun. Sie hat es nie angedeutet. Sie war eher eine erfolgreiche, hübsche Frau. Sie war allerdings messy, ziemlich stark messy. Und eines Tages lag sie da. Also, dann kommt ein Geschichte, ist ein Mann, das bin ich. Und dann beschreibe ich, wie ich Glück hatte. Ein paar Leute kennen ja dieses Der Scheißleben meines Vaters, etc. Buch.
Deine Autobiografie, ein Teil deiner Autobiografie.
Also, es Kinder und Jugendlicher. Mhm. Und in meiner Jugend, ich hatte eine leicht anstrengende Jugend und Kindheit ohne Schuld, weil ich war kein grausames Kind, ich habe keine Katze die Ohren abgeschnitten, also unverdient. Später hatte ich dann, und das beschreibe ich, viel Glück, auch wieder unverdient. Ich habe nichts Besonderes geleistet für die Menschheit und so. Und diese Entwicklung von, aus diesem, ich kenne Leute, die haben immer Unglück. Ja, das ist unglaublich. Ich habe Leute, die eigentlich eine fröhliche Jugend hatten und dann auch noch ein fröhliches Leben. Es gab auch Leute, die ein fröhliches Kindheit hatten und ein spätes, sehr schweres, depressives Erwachsenenleben. Also es ist alles möglich. Also diese Komplexität der Seele, diese seltsamen Wege, das, ja, also dann gibt es...
Wir müssen jetzt auch noch das ganze Buch durchgehen, aber wir merken, die Themen sind breit gefächert, genauso wie das Leben und das Reisen und so weiter ja auch sehr breit gefächert ist. Und der Untertitel deutet es ja an, also nochmal, Leben, Reisen, Schreiben. Kann man sagen, dass diese drei Begriffe, dass das so in etwa eigentlich der Dreiklang deines Seins ist? Also die drei Säulen, um die sich bei dir wirklich alles dreht? Oder ist das zu hoch aufgehängt?
Naja, also ich versuche immer nicht her, H-E-H-R geschrieben, pompös aufzutreten, ob es mein ganzes Sein, ich habe auch noch ein Privatleben und ich bin nebenbei noch ein Bewunderer von Frauen und ja schon, also ich muss ja, bin eher ein schon melancholischer Mensch, also ich beneide immer die Strahlenden, die den Fernfahrerwind im Haar haben, die einfach sowas haben, sowas, wo man sieht, dass das Leben freundlich mit ihnen umgeht. Mit mir geht es auch freundlich um, muss ich sagen. Nur bin ich eher ein schwermütiger Mensch, ja? Mhm. Ich lasse es aber nicht spüren. Ich will die Leute nicht, nein, im Gegenteil, ich kann das überspielen und das ist auch gut so. Aber das Schreiben, und jetzt kommen wir dazu, hilft mir natürlich, indem ich mir meine Rüstung jeden Tag anlege. Das Fluchtauto, das Licht am Ende, dass ich damit fertig werde, indem ich es diszipliniere, indem ich es schreibe. Das ist ja der seltsame, magische Vorgang beim Schreiben. Selbst wenn ich nicht professionell schreibe, jeder Mensch kennt das, der ein Tagebuch führt. Er schreibt's hin oder sie schreibt's hin und das Leben wird schon leichter. Es wird schon, auch wenn ich was Trauriges hinschreibe, auch etwas, was daneben ging. Es ist durch die Magie der Sprache, und das muss jetzt gar keine gehobene, außergewöhnliche Sprache, wird es schon leichter. Also das Schreiben hat eine durchaus für mich therapeutische Wirkung. Das brauche ich ohne Schreiben, genauso nicht wie ohne Lesen, würde ich nicht zurechtkommen, mich nicht zurechtfinden. Und das Reisen mache ich, glaube ich, ja auch. Wer reist nicht gerne? Weil es mein Beruf ist und weil ich ja auch dafür bezahlt werde. Und weil es ja, wie gesagt, schlimmere Dinge auf der Welt gibt. Aber Leben zuerst, dann reise ich und dann über das Reisen, wo ja das Leben natürlich auch hoffentlich stattfindet, versuche ich es zu dechiffrieren. Was bedeutet das, was ich erlebt habe? Für mich oder für andere? Mein Umgang mit den anderen.
Zu dem, was du gerade über die Bedeutung des Schreibens für dich gesagt hast, darüber, wie es dir hilft, mit der Welt umzugehen, passt ein Zitat, das ich mir notiert habe, aus dem aktuellen Buch Morning Has Broken. Da schreibst du, wie absurd, schreiben zu wollen, um die Welt zu verändern. Manchmal beneide ich andere um ihren Größenwahn. Ich bin schon froh, wenn ich genug Sprache habe, um der Welt standzuhalten, um sie, um mich zu ertragen.
Ja, das ist auch kein sehr origineller Gedanke. Ich glaube, das haben andere vor mir auch so ähnlich formuliert. Hm. Andere, ja, man kann ja vieles, die anderen stürmen Gipfel, die anderen saufen, die Dritten ritzen sich, die Vierten schlucken Fentanyl, die Fünften musizieren, komponieren. Also wir brauchen alle unsere Krücken, wir brauchen alle irgendetwas. Oder die großen Liebenden, die rettet eine große Liebe, die anderen sind gläubig, die glauben an den Herrgott im Himmel und so weiter. An das alles, ich bin weder der große Liebende noch sonst irgendwas. Ich habe nur die Krücke schreiben, sonst habe ich nichts.
Und genau darüber wollen wir natürlich hier sprechen, in dieser Folge über das Reisen und über das Schreiben. Das sind die zwei Schwerpunkte. Und wenn wir mal mit dem Thema Reisen beginnen, da könnte ich mir jetzt natürlich ganz viele Themen aussuchen aus diesem aktuellen Buch. Es gibt zahllose Themen, zahllose mögliche Stichworte. Ich würde jetzt mal wählen das Stichwort Höflichkeit und eine Story, die du dazu erzählst. In diesem Buch, sie spielt in Novosibirsk, das ist irgendwo in Sibirien, ich glaube knapp 3000 Kilometer östlich von Moskau. Warum warst du dort?
Ich bin von Berlin nach Vladivostok, es ist am anderen Ende, das ist normalerweise der Hafen, wo man dann auch mit dem Schiff rüberfahren kann, zum Beispiel nach Japan. Und wer träumt nicht von der sogenannten Transsib, von der transsibirischen Eisenbahn? Und ich bin einfach gefahren. Ich war damals noch kein Reporter. Ich war damals immer noch Loser. Ich wusste immer noch nicht, was ich tue, aber ich habe mir fleißig gespart, bin Taxi gefahren nebenbei und bin dann gefahren dort. Und das Schöne an der Transsib ist, dass man ja, die Kabinen sind ja nebeneinander, man lernt sich sofort kennen, man geht immer in das, es gibt nur einen Waggon, wo es Borschtsuppe gibt und wo die Leute essen.
Was, also, was gibt's?
Borscht, die berühmte russische Suppe, die Borschtsuppe. Mhm. Und es war noch wunderbare sozialistische Zeiten und ja, und wir haben noch Leute kennengelernt und dann fuhren wir ein nach ich möchte also ganz kurz die Szene, die ich natürlich nie vergessen werde, weil sie was mit Freundschaft, Höflichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, bisschen Heldentum, nicht meins, sondern andere Leute. Also wir fahren ein, wir warten, es wird dann
dort in Novosibirsk,
genau, da wurde dann wieder das Wasser, Wasser
musste aufgefüllt werden.
Ja, ja, und die Küche natürlich.
Das heißt, der Aufenthalt war ein bisschen länger.
Ja, ja, klar. Und auch die Russen, die neu zugestiegen sind mit so Kisten aller sozialistischem Realismus, riesige Koffer, riesige Kisten. Das hat natürlich alles Zeit gedauert. Und wir plappern ein bisschen da und sehen dann plötzlich, wie Kinder an uns vorbeiflanieren mit einem herrlichen Fruchteis. Wären sie nicht vorbeigekommen, hätte ich die Szene nie verpasst, nie erlebt. Also auf jeden Fall wollten wir natürlich unbedingt auch das Fruchteis. Und Zino war ein Grieche, Zino war eine Seele von Mensch, ein Grieche, weltreisender Grieche, griechischer Halbgott. Und er sagt, ja, ich hol das Eis. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht mehr, weil das ist 200 Meter weit weg, die Dinge, es sind ein Haufen Leute da. Nein,
Zino. Wir könnten jederzeit weiterfahren.
Ja, klar, Zino kann man nicht aufhalten, Zino rennt los. Das erste Pfeifen, es wurde immer dreimal gepfiffen, bis es losging los, kein Zino, nichts. Wir brüllen Zino, gestikulieren, kein Zino, nichts. Zweites Ding, nichts, kein Zino. Drittes Ding, es geht los.
Der Zug hat sich in Bewegung gesetzt.
Genau. Ja. Und dann Zino mit in den beiden vier Eisdingen, also vier so
Eiswaffeln?
Ja, so Dinge mit riesigen oben so Ballons drauf. Ja, und okay.
Also und voll gespickt mit Kugeln in beiden Händen. Ja, ja. Balanciert ihr diese Dinger.
Damals konnte man natürlich noch die Türen offen halten. Und der gleiche, Alter, lass diese Ding los, spring drauf, ja?
Also ihr standet in der Tür, habt ihn angesprochen.
Ja, lass los, lass das verdammte Eis.
Lauf!
Du kannst ja nicht einspringen, du musst dich ja fest, du musst dich reinziehen. Wir waren ja da da, wir hätten geholfen. Nein, 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 das geht nicht. Nun ging das ja, weil hier kein Runaway Train unterwegs war, sondern hat ein russisches Alteisen, ja. Also, es hat ja nicht gedauert.
Gemächlich,
gedauert, ja. Genau, ja. Und dann kam Wladimir. Wladimir war ein Russe, der strafversetzt wurde, Beamter, was weiß ich, da haben es beim Unterschlagen, was weiß ich, erwischt, und der hatte ja genug Wodka. Wir brauchen nicht reden über die Vorliebe, die russische Vorliebe zum Alkohol dabei, und er hat uns immer wieder eingeladen. Und dann sieht er diese Szene, und Wladimir war schon leicht angedudelt, auch höchst amüsiert von dieser wunderbaren Szene, wie Zino neben uns herrennt. Und
mit diesen Eistüten, das ist ja wirklich eine Szene für die Ewigkeit, oder?
Er geht Wladimir zur Notbremse und zieht die Notbremse. und dann springt
der ganze Zug, also ja, ein Quietschen.
Ja, ja, klar, quietscht, und dann hält der, und Zino, ein Held, in aller Ruhe steigt dann ein, verteilt das Eis, und man war voller Bewunderung. Da ich mich ja ein bisschen auskannte in Russland, hatte ich schon mal einen 20-Dollar-Schein rausgeholt, und wie dann der doch leicht erboste Schaffner vorbeikam, dann gab es eine diskrete Übergabe, und der Fall war erledigt, und es hat wieder geruckelt, und es ging weiter. Und dieser Augenblick, wo ja alles zusammenkam, diese Hilfsbereitschaft, dieses kleine Heldentum,
auch dieser Mut. Kindlichkeit.
Ja, natürlich, ein Eis, ist ja scheißegal, ob wir das Eis jetzt haben oder nicht, ja. Und so. Ja, das war, wie wir alle ja Szenen haben, die uns auf dem Totenbett noch einfallen. Dazu gehört diese Szene in dem Kapitel Lob der Höflichkeit. In Paris habe ich gerade einen Titel gelesen von einer Zeitschrift, wo es runtergeht, die Zivilität, diese Frechheiten, dieses blöd Anreden, diese verbale Grobheit, wenn es nicht physisch wird, also dieser Niedergang von miteinander umgehen können, die republikanischen Grundregeln, Platz machen für jemanden, begrüßen. Gestern ging ich in den Zug eingestiegen, ich begrüße den, der setzt sich neben mir, nichts. Hat gleich seine Konsole herausgeholt und gespielt, ein 40-Jähriger und so weiter. Also dieser nicht mehr Umgang miteinander, deshalb wollte ich unbedingt das schreiben, so ein Kapitel. Es gibt auch eine kleine Szene, wo, muss ich nur ganz kurz erzählen, wo ein, wir alle kennen die Leute, jemand geht vor uns voraus, durch die Tür, eine schwere Tür, und lässt sie dann, bumm, hinter sich zufallen, ja. Höfliche Menschen, ich dränge mich jetzt nach vorne und sage, ich gehöre dazu, die würden nach hinten schauen, und ob jemand kommt, ist doch selbstverständlich, und dann halte ich die Tür auf, ob jetzt eine ältere Dame oder ein 18-jähriges Wunderkind, egal, man hält die Tür auf, damit jemand rein kann. Und dann passiert was, hält mir jemand die Tür auf, das ist so rührend, weil es war kein Erwachsener, sondern 8-Jährige, vermute ich mal, wie ich dann später erfuhren habe, heißt die Simone. Und Simone hat für mich ihren kleinen Körper dagegen dieses Metall gedrückt, um mir, dem ihr völlig Unbekannten, Simone kannte keine meiner Bücher, die Tür aufzuhalten. Und da dachte ich, siehst du, das geht ganz früh an, dieses, wenn man das kann, dieses Lernen, wie man in der Welt sich bewegt, wenn man sich gegenseitig, und wenn diese kleinen Taten sind, die dem anderen oder der anderen das Leben für Sekunden erleichtern. Deshalb musste ich unbedingt dieses Kapitel schreiben.
Mit dieser wunderbaren Szene aus der Transsib, über die du dann abschließend auch schreibst, hast du ja gerade eigentlich auch schon ausgeführt. Diese Geschichte steht, Stichwort Höflichkeit, Stichwort Freundlichkeit, Stichwort Hilfsbereitschaft, ganz oben auf meiner Hitliste. Alles kam da zusammen. Heiterkeit, Großzügigkeit, Witz, Bewunderung und so eine lässige, unaufgeregte Chuzpe. Und die Freundschaft zwischen Fremden, die sich vorher nie begegnet waren. Ein Glückstag, ganz unvergleichlich.
Tja.
Schöne Szene, in der Tat. Und ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass ich dich schon wieder zitiere, muss ich sagen, du hast jetzt in diesem neuen Buch etwas Gemeines gemacht. Ich freue mich ja immer über eine pointierte Aussage, über eine wohlformulierte Weisheit, etwas, das die Dinge gedanklich und sprachlich auf den Punkt bringt. Und dir gelingt das ja mitunter ganz gut. In unseren Gesprächen zitiere ich jedenfalls immer fleißig aus deinen Texten. Und ich weiß auch von unseren Hörerinnen und Hörern, dass auch sie ein schönes Zitat, einen schön formulierten Gedanken sehr zu schätzen wissen.
Ich auch, ja? Von anderen.
Ja, ja, klar. Du zitierst ja selbst auch sehr, sehr viel,
ja, ja.
In der Tat.
Ja.
Und dieses Mal hast du ein Kapitel geschrieben, das nur aus solchen Aussagen besteht. Und das heißt, Beruf, Reisen, 82 Behauptungen. Und zur Strafe würde ich vorschlagen, darfst du jetzt ein paar davon selbst vorlesen. Ich habe sie hier ausgedruckt mitgebracht. Und das ist quasi so ein kleines Experiment, ein Zitatefeuerwerk. Und wir sprechen dann einfach jeweils kurz drüber. Und ich lade unsere Hörerinnen und Hörer ein. Genießt die Gedanken, gebt euch der Sprache hin. Und hoffentlich ist da der eine oder andere gedankliche Impuls auch für euch dabei.
Ich erwähne es noch kurz, vielleicht erwähnst du dann selbst noch einmal. Es gibt auch so ein ähnliches Kapitel nochmal, und das geht dann mit dem Titel Wundersprache.
Kommen wir gleich noch zu.
Genau, super.
Aber wir fangen jetzt mit dem Thema Reisen an. Also wie gesagt, ein komprimiertes Zitatefeuerwerk. Legen wir mal los. Fang einfach mal mit diesem hier an, den ich dir hier ganz oben platziert habe. Wie gesagt, ist eine Auswahl aus diesen Absätzen, die du dort formuliert hast.
Also, die Kunst des Reisens, das ist die Kunst, den anderen zu verführen. Doppelpunkt, auf dass er oder sie für kurze Zeit ein Freund wird, sein Wissen ausbreitet, mich teilhaben lässt an seinem Leben, dass sie gemeinsam das Il Kimochi, so nennen es die Geishas in Japan, herstellen, das gute Gefühl, Doppelpunkt, Wärme.
Wärme, also schwierige Frage wahrscheinlich, wirst du mir gleich um die Ohren hauen, aber was braucht es denn nach deinem Dafürhalten, dazu diese Kunst zu beherrschen, also den anderen in Anführungszeichen zu verführen und dieses Gefühl dieser Wärme zu erzeugen?
Also ist klar, ich meine das natürlich jetzt überhaupt nicht erotisch, sondern es geht
zwischenmenschliche Begegnungen.
Ja, genau, Mann, Frau, ganz egal. Ja, was dazu braucht, ja, was die Engländer Social Skills nennen. Das soziale Werkzeug. Wir alle Menschen, jeder Mensch hat irgendwo, du siehst es ja selbst, die Obdachlosen, die mit ihrem Hund da sitzen. Jeder Mensch braucht Wärme. Sonst geht er vor die Hunde. Ja. Jeder braucht das, außer er ist pathologisch, mörderisch. Aber wir sind das nicht. Statistisch brauchen wir das. Und das denke ich mir. Und das ist bei mir, und das sage ich völlig unkokett, ich bin der Erschufterer. Das bisschen, was ich kann, habe ich mir erschuftet. Andere kommen mit der Gitarre auf die Welt und werden sie Rockstar, andere Ingenieur, die bekommen dann den Nobelpreis für Economics und so weiter. Ja? Und ich habe mir diese Dinge erschuftet, gelernt durch Umwege, Sackgassen, falsche Wege, Irrwege, dass am besten ist, wenn du diese Ausstrahlung hast, dass du Leute zu dir einlädst, ja? Dass du diese, ja, dazu muss ich ja sagen, du bist der Reporter, du musst ja Leute dazu bringen, dass sie bei dir beichten, ja, dass sie von dir erzählen. Es geht nicht, dass du entweder scheu im Ecklein stehst, du musst sie anmachen, ja? Du musst sie dazu bringen, dass sie was sagen, ja.
Und das ist. Wie hast du das gelernt, die erschuftet? Also das eine ist ja klar, du kannst gut mit Sprache umgehen, das ist das Handwerkszeug, das hast du erlernt durch die Tat, durchs immer wieder Versuchen, hast das ja auch schon in anderen Folgen hier bei Weltwach erzählt, du hast 4 Jahrzehnte deines Lebens rumprobiert, verschiedene Jobs ausprobiert, bist gescheitert und dann hast du irgendwann das Schreiben für dich entdeckt und auch als Profession entdeckt und hast dir das eben natürlich erarbeitet, diese Kunst, diese Fähigkeit. Aber das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass du auch diese Social Skills automatisch mitbringst, nur weil du gut schreiben kannst.
Ja, du hast recht, es gibt ja sehr scheue Schreiber, die sehr gut schreiben, aber sich nicht trauen an Menschen, die eher Menschen scheu sind, vielleicht sogar schlimmer noch Menschen feindlich sind, wie auch immer. Nun, ich glaube, das ist schon ein bisschen angeboren. Ich hatte nie Schwierigkeiten, Freunde zu finden, und weil ich vermute, ich nicht toxisch bin, ich nicht davon lebe, andere Menschen zu erniedrigen, nicht auf die Welt gekommen bin, um Frauen runterzumachen, um sie zu verachten. Ich habe auch meine Schwierigkeiten mit Frauen und Männern gehabt, aber grundsätzlich ist es nicht, wie ich in einem Cartoon gesehen habe, ein toxischer Mensch, der, wo der, wenn durch die Nasenlöcher so ein Ding rausgeht, das toxische Gift und so. Nein, das nicht, weil ich ja denke, wenn ich was investiere, dann kriege ich ja auch mehr zurück. Ist ja auch klar, ich mache es ja nicht nur, weil ich der Holy Andrew bin, sondern auch, weil, ja, ich gehe meine Vorleistung, ich versuche mich, ja, mich ein bisschen in sein Leben hineinzuschleichen. Da kann man nicht, ich kann nicht beschreiben, wie das geht. Das ist halt so. Ich merke, ich stehe da, ich merke, das könnte jemand sein. Das ist ja, ein Banker riecht ja Geld, gell? Eine Prostituierte riecht einen Kunden und ich rieche hoffentlich eine Story. Und ich habe mich fast nie getäuscht und denke, der oder die, da gehe ich jetzt mal drauf los. Naja, nicht alle sind jetzt begeistert, weil Dr. Altmann kommt. Nein. Meistens, wir wissen aus der Psychologie, Leute reden gern über sich. Vor allem bei jemand wie mich, der, wo sie einen totalen Zuhörer haben, der ganz da ist und sich ganz auf sie einlässt. Und was ist, viele, es gibt noch viele andere schöne Dinge, aber es ist ein ganz wunderbarer Augenblick, wenn ein Mensch sich öffnet und von seinen Abgründen, von seinen Träumen, von seinen Niederlagen, von seinen Hoffnungen, von seiner Zukunft, die anders sein soll, erzählt. Und dann durch ganz diskret, ganz ein paar Stichworte, um nicht abzulenken. Vielleicht merke ich mir es, weil ich denke, wenn ich jetzt notiere, dann sieht das so aus. Ich bin ja auch nie als Reporter offiziell unterwegs. Ich bin irgendein Depp, der da herumsteht, ja?
Zu dem, was du gerade ausgeführt hast, passt, glaube ich, das achte Zitat, was ich mir rausgesucht habe aus jenem Kapitel. Wunderbar, vielleicht springen wir mal etwas nach vorn.
Als Kind war ich immer fasziniert von katholischen Priestern, die Frauen und Männern die Beichte abnahmen. Nicht, dass ich eine Sekunde lang geglaubt hätte, dass ein Wildfremder anderen Wildfremden ihre Sünden vergeben könnte. Nein, es schien mir einfach ein ungeheures Privileg, sie dazu zu bringen, ihr Geheimnisse und Heimlichkeiten preiszugeben. Inzwischen bin ich selbst Beichtvater geworden, eben Reporter, nur ohne Anmaßung. Auch muss niemand vor mir niederknien, im Gegenteil. Meist biete ich einen Stuhl und ein Essen an. Und mich, einen Zuhörer, wie man einen Aufmerksameren nicht finden wird. Dafür, was für ein Geschenk, öffnet der Mensch sein Herz.
Ja, also auch hier diese Leidenschaft und diese Fähigkeit, diese Gabe, im Gespräch Herzen und Münder zu öffnen. Und
Geist.
Kopf. Ich möchte jetzt hier nicht zum Hobbypsychologen werden, aber ich weiß nicht, ist es nicht doch auch ein bisschen überraschend, dass du diese Gabe in diesem Ausmaß hast, wenn wir uns anschauen, soweit ich informiert bin über deine Kindheit und Jugend, ohne da jetzt nochmal ausführlich ins Detail zu gehen. Aber ihr habt da jetzt, glaube ich, nicht abends am Elterntisch gesessen und ganz entspannt, emotional einfühlend euch darüber ausgetauscht, wie war der Tag, was hast du heute Inspirierendes erfahren, gelernt. Also woher kommt diese Lust am Austausch, am aufrichtigen Verstehen wollen anderer Menschen?
Ja, also das könnte ja gerade, weil ich diese anstrengende Kindheit hatte. Nehmen wir das brutale Beispiel eines blinden Menschen, der viel besser hört, weil die Augen nicht hat, also muss er die Ohren entwickeln, um das zum Teil zumindest zu kompensieren. Freud nannte das, und das erwähne ich auch in dem Buch an einer anderen Stelle, den sogenannten sekundären Krankheitsgewinn. Man kann diese Aussage von Freud verschieden interpretieren. Ich interpretiere sie so. Das heißt, ich habe so die Krankheit, ich hatte ja 20 Jahre Therapie dann und so weiter, aber ich habe als Gewinn diese Sensibilität bekommen, dieses Gefühl für andere, sie zu verstehen und so. Es passiert mir manchmal, wenn ich am Telefon bin und jemand spricht mit mir und es fallen zwei Wörter, völlig banale Wörter mit einem ganz normalen Tonfall und ich sage, bist du traurig? Und dann sage ich, woher weißt du das? Dazu kommt ja, dass ich das dann ja trainiert habe. Es ist ja so, Talent ist gut, aber du musst es dann ausbeuten. Du musst dich ausbeuten. Ich tue ja nichts anderes. Ich habe gestern erwähnt, Deutsch lernen und nebenbei Sensibilität vertiefen, damit ich noch tiefer rankomme an jemanden, der komplex ist und den ich ja nie in seiner ganzen Komplexität verstehe, er selbst ja nicht, ich selber mich ja nicht und so weiter. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass es
also nicht trotz deiner eigenen Erfahrung, sondern vielleicht sogar deswegen.
Ja, genau. Ja.
Dazu passt auch, jetzt springen wir nochmal kurz in der Reihenfolge und nehmen mal ein Zitat aus dem Kapitel übers Schreiben. Ja. Dazu kommen wir später nochmal, ich gebe es dir mal. Passt nämlich auch wieder wunderbar und zwar direkt oben die Nummer 1. Genau dazu, worüber wir gerade sprechen. Mhm. Also das ist jetzt ein Kapitel, wir erklären es gleich nochmal, ähnlich wie die Zitate übers Reisen. Hast Wunder. Du hier ein paar komprimierte Gedanken niedergeschrieben übers Schreiben, wie zum Beispiel diesen.
Gerade als Schreiber sollte man dankbar sein für die Beulen auf seiner Seele. Sie verhindern, dass man satt wird und als unheilbar gut gelaunter die Seiten vollmacht. Das Wissen um die eigene Verwundbarkeit macht empfindsamer, durchlässiger, lotet rigoroser die Wirklichkeit aus. Ich glaube, eben bin ich. Ich glaube, jemand, der immer glücklich ist und gut gelaunt, und der braucht kein Schreiben. Ich schreibe, weil mir Dinge fehlen, weil ich was gut machen möchte, weil ich bin ja kein Künstler, ich bin nur ein kreativer Mensch. Aber wir wissen aus berühmtesten Leuten, die Kunst wird geboren aus Leid. Ja? Liebesgedichte werden von denen geschrieben, die nicht lieben. Ja? Denn der, wer liebt, der, mit Ausnahmen, ja? Der liebt, der hat keine Zeit für, aber weil ich es nicht habe, deshalb schreibe ich darüber.
Zurück zum Reisen. Wir sind jetzt bei dem nächsten Zitat.
Ich sag kurz vorher noch, oder?
Das, ja, gerne.
Ich habe da ein Buch geschrieben, das hieß 34 Tage, 33 Nächte, wo ich zu Fuß und ohne Geld von Paris nach Berlin gewandert bin. Mhm. Und jetzt das Zitat. Auf dem Weg zu Fuß von Paris nach Berlin waren zwei Personen unterwegs. Eine war ich, der Privatmensch, mit dem missmutigen Magen, dem Hunger, dem Durst, den Flüchen. Die andere war der Schreiber, der war hochzufrieden. Er lobte den Hunger, den Durst, den Zorn. Sie garantieren ihm Arbeit, ja, das Recht zu schreiben. Was erzählen über einen Satten, den nichts heimsucht?
War denn der Schreiber schon während des Hungers, des Leidens, des Fluchens happy? Also hast du so eine professionelle Weitsicht in den Momenten, in denen es dir schlecht ergeht, in denen du herausgefordert bist? Also dass du quasi wie so eine gespaltene Persönlichkeit da durch die Gegend wanderst und die eine Hälfte von dir leidet und die andere ist happy, weil sie weiß, das ist eine Story?
Ja, ja, klar, weil ich habe ja einen Vertrag unterschrieben. Ich habe ja schon ziemlich viel Geld vorher bekommen, Upfront Money, ja. Also, ja, ja, durchaus.
Also es ist nicht so, dass der Schreiber dann erst im Nachhinein die Oberhand gewinnt und während du erlebst und leidest, erstmal einfach nur der Andreas durch die Gegend watscht.
Ich erinnere mich an einen Freund, mit dem ich, ein Fotograf, und mit dem ich mir ziemlich schwere Reportagen gemacht habe. Und wir haben telefoniert, dann frage ich ihn, was machst du? Ja, ich war in Kolumbien. Und dann sagt er, aber ich hatte ein Glück, es fand gerade ein Massaker statt. Er sagt, um Gottes Willen, das habe ich jetzt gesagt. Mhm. Ja. Aber so sind wir schlechten Menschen, wir Reporter. Glück im Sinne, es gibt das zu schreiben. Das kostet viel Geld, da hinfliegen und das Hotel und das Taxi und so weiter. Also es, nein, im Gegenteil. Hoffentlich passiert was, ja. Hoffentlich geht's mir schlecht. Ich war auf dieser, wie ich da zu Fuß ging, da ging mir ja die Hälfte von der Sohle, von der Haut runter. Und ich dachte, ich werde niemals das schaffen und so. Und irgendwann ging's dann doch. Dann bin ich ins Krankenhaus geharscht und so weiter. Also das muss sein. Und du hast vollkommen recht. Die beiden gehen gleichzeitig los und kommen gleichzeitig an.
Ja. Wahrscheinlich am ersten Tag ist der Schreiber Andrew noch ganz ungehalten, weil es dir noch so gut geht, oder?
Ja, ja, na gut. Also die Aussicht da jetzt 1100 Kilometer. Und es war wahnsinnig heiß. Es gab nicht einen Regentag und so. Also.
Aber klar, niemand will lesen, wie es irgendeinem Wanderer, einem Reisenden, einem Autor einfach nur gut geht, wie er satt und zufrieden ist, 30 Tage lang.
Ich will
es
nicht lesen und ich will ja so schreiben, dass ich, der berühmte Satz, ich schreibe so, ich habe Bücher, die ich selber gerne lesen würde, ja. Mhm. Klar, natürlich. Ja.
Okay, nächstes Zitat.
Achso, von das zweite, Nummer oder? Drei. Nummer drei, ja. Reisen ist immer auch ein Versprechen. Die fabulöse Möglichkeit, sich bewusst zu werden, was der Globus alles zu bieten hat. An Wahnsinn, an Mirakeln, an Wohltaten und Schandtaten, an weitschweifigsten Ideen und engstirnigsten Verirrungen.
Ja, daran wird deutlich, ist ja auch nicht überraschend, dass du natürlich nicht vor allem aufbrichst und reist, um Schönheit zu sehen, nicht wahr? Wenn wir gewöhnlichen Reisenden, die das jetzt vielleicht nicht professionell machen, aufbrechen, dann zieht es uns ja tendenziell irgendwohin, weiß ich nicht, der schönste Nationalpark der USA und so weiter und so fort. Dir geht es also nicht primär, so verstehe ich das, um schöne Landschaften, schöne Bauwerke, schöne Sehenswürdigkeiten, sondern, ja, warum? Warum brichst du auf?
Naja, erstens kann man heute bei Google alles nachschauen, also das ist ja alles schon beschrieben, außerdem bin ich sehr empfänglich für schön und wenn dann mal eine Landschaft kommt, die mich umhaut, dann erwähne ich das natürlich. Ich bin aber nicht besonders gut in Landschaftsbeschreibungen und so. Außerdem weiß ich ja, das ist längst und so. Ich bin aus auf Dinge, die mich anrühren. Mhm. Wo ich sage, jetzt lerne ich etwas. Und jetzt bin ich gerade verheerend schön am Leben. Jetzt gibt es mich, jetzt existiere ich. Früher hat man sich geritzt, heute macht man das weniger. Nur damit ich merke, ich bin am Leben. Und das ist meine. Andere machen, die sind Cuisiniers, die reisen und machen die internationale Küche. Alles gut, alles in Ordnung. Für mich, ich brauche was anderes. Ich brauche das Hardcore. Das, was ich denke, fuck, das war aber jetzt, Das war nah, das war ganz nah. Da, dann bin ich irgendwie, selbst wenn es gefährlich ist, dann bin ich irgendwie, ja, das klingt pervers, dann bin ich irgendwie happy. Ja. Es gibt den schönen Satz von Churchill, gibt's was Schöneres, als dass er auf den ganzen Tag auf jeden geschossen wird und bis zum Abend man nicht getroffen wird. Ja, super.
Das absolute Wohlgefühl, ja. Aber es sind natürlich Situationen in der Tat, die wahnsinnig intensiv sind, aber die man im Zweifel auch dann nicht unbedingt mehrfach erleben muss und möchte, wie du es dann auch im nächsten Zitat schilderst.
Viele solche Orte gibt es. Man will sie genießen und nie wiederkommen. Nicht anders bei bestimmten Frauen und Männern. Eine heftige Begegnung und dann weiter. Mit Dankbarkeit. Doch kein Funken Sehnsucht zieht zurück. Aber da meine ich was anderes. Das ist eher so, ja, das war okay, aber das ist jetzt nicht, da spiele ich jetzt nicht darauf an, auf diese
ganz harten Momente.
Diese Intensität. Ich habe ja mehrere, ich habe ja auch mehr in Bürgerkriegen, oder die Zeit in Mandela, wo dann diese gegenseitigen Mordereien in Südafrika stattfanden, wo dann in den Zügen die Leute aus dem Zug geworfen wurden, nachdem sie mit der Machete kaputt gemacht wurden. Also, wo du ja auch, du siehst ja Menschen sterben und du weißt ja auch, ab 30 sagt Freud, dass der Mensch kapiert, dass auch er dran ist. Ja, bis 30 verdrängt man, das kann man das verdrängen. Du siehst dich ja, der Tote, das bist du, ja, irgendwie. Oder ich sehe, ich habe in einem AIDS-Kloster, also wo AIDS-Kranke waren, ausgeholfen. Und du siehst junge Kerle, blühende Menschen, blühende Frauen, die, weil, aus welchen Gründen auch immer, Spritze oder unsafe Sex oder weiß der Teufel, ja, die sterben. Das bist immer du auch. Du lernst auch sterben. Du lernst auch zu verstehen, du wirst vergehen. Also er oder sie bringt dir bei, du bist ja auch, es ist mir mehrmals passiert in diesem Kloster, dass ich in der Todesstunde der letzte Röchler kam, am Bett saß und so. Was für mich natürlich auch ein Vertrauen ist, dass ich natürlich, dass mir dieser Mensch gibt, dass ich durch die Zeit, wo ich ihn ja auf die Toilette brachte, wo ich ihn sauber gemacht habe, wo ich ihm die Windeln gelegt habe, wo ich ihn abgeduscht habe und so weiter, dann entsteht ja dieses Vertrauen, damit diese Intimität dann stattfinden kann. Also es ist auch, ich lerne immer etwas durch das, was ich sehe und erlebe von den anderen. Ja.
Das ist natürlich die extremste vorstellbare Intimität, oder? Gemeinsam den letzten Moment zu teilen.
Ja, sicher.
Ist das?
Und dann, ich bin ja schwer ungläubig, das heißt, wir gehen nirgends hin, kein Petrus wartet auf mich, was ja auch beruhigend ist, im Sinne von, gerade für Menschen, die ein sehr unglückliches Leben haben oder die größte, furchtbare körperliche Beschädigungen ertragen müssen, dass man weiß, dann ist es aus, dann ist Ruhe im Karton und so. Aber auf der anderen Seite ist es wieder Kacke, ja? Weil du gehen musst und weil du deine Freunde und Freundinnen verlassen musst, weil es ja vieles auf der Welt gibt, was wahnsinnig schön ist. Und glaube ich, bereichernd, Freude macht, reine Lust, Lust am Leben. Also, das ist dann la condition humaine, die menschliche Bedingung, so wie wir leben, so wie ich als Existenzialist denke, dass es ist.
Jetzt kommt wieder ein leichteres Zitat.
Ja, ich sag ganz kurz, es war in Mauretanien, Afrika-Karte links, unterhalb von Marokko. Und da gibt's einen einzigen Zug, das ist eigentlich ein Güterzug, der irgendwo drin in der Saalzone, ich glaube Erz und dann
Eisenerz
und dann an die Küste bringt, damit es dort verladen werden kann. Und auf der Rückreise, wenn dann die Waggons gelöscht sind, kann man da in so eine, gibt's einen Personenwagen und die anderen sind dann in diesen leeren Güterwaggons drin. Ja, zuerst war ich in Güterwaggons, einem so drin, und dann, der fährt ganz langsam, der fährt 40, 50 Kilometer, das ist ein grandioses Bild mit durch die Wüste. Und dann bin ich in den Personenwagen rein, weil ich auch ein bisschen plappern wollte. Die reden ja, die Leute, Französisch. Und dann passiert folgende Szene. Wie lange musste ich reisen, um eine so klare Definition zu hören? Zitat. Das sagt der Schaffner zu mir. Ach, nur ein Reisender. In seinen Augen verdiente ich nicht den Titel Tourist. Wie recht er hatte, denn der Tourist ist reich, will den Luxus, gibt aus, kauft ein, beeindruckt. Der Reisende beeindruckt niemanden. Er hat nichts. Nur seine Neugier. Und den viel geschundenen Rucksack. Die will keiner. Beide sind unverkäuflich. Nur eine A. Seulement un touriste, seulement un voyageur.
Es ist nur ein Reisender.
Ja, nur ein Reisender. Aber was ist denn das für ein Scheiß? Ja, so großartig. Ganz einfacher Mann, aber jetzt genau getroffen.
Ja, weil wir Reisende, wir erheben uns ja ganz gern auch, ne?
Ja,
genau. Den gemeinen Touristen.
Ja,
nein, wir sind nicht Urlauber, wir sind Reisende.
Ja, ja,
wir
genau.
sind weltoffen, wir sind neugierig, wir sind
von wegen.
Besser, ganz weit weg der ausgetretenen Pfade.
Ich gut, ja.
Es ist schön, da mal den Spiegel, Spiegel vorgehalten zu bekommen. Nach dem Motto, so toll bist du gar nicht, jedenfalls nicht in meinen Augen.
Wie sagte mein Zen-Meister in Japan? Just stay fucking normal. Mach dich nicht wichtig, protz nicht, bilde dir nichts ein. Go with the flow, sonst nichts. Kein Gedöns, kein Gedäh, sagt der Kölner. Cool bleiben. Ja?
Wir machen weiter mit dem nächsten Zitat.
Ah ja. Aber beim Reisen kommen Stunden, da entgleist mir die Gegenwart. Und ich halte sie nicht mehr aus. Nicht die Verrohung, nicht den Verlust an Eleganz, nicht die Gewalt, nicht die Infantilisierung, nicht das Gebrüll nach Wachstum, nicht, nur konsequent, das Totschlagen der Natur. Dann bin ich jämmerlich, dann bin ich K.O. Bis der Moment kommt, in dem ich wieder unbelehrbar verliebt bin in das Leben und losrenne in die Welt. Das sind lauter Gefühle, die jeder Mensch hat. Ja?
Natürlich, und zwar nicht nur beim Reisen. Ups and Downs, Highs and Lows, die eilen uns alle.
Ja, das hat überhaupt nichts mit mir als Reporter zu tun. Das ist,
aber du hast das schön formuliert. Wann treten diese K.O.-Momente denn bei dir tendenziell auf unterwegs? Ist das tendenziell, nachdem du vielleicht lange, vielleicht auch zu lange unterwegs warst und einfach nichts mehr aufnehmen kannst und möchtest? Oder sind das eher besonders niederschmetternde Erfahrungen? Oder hat das gar nicht so viel mit der Außenwelt zu tun und einfach nur mit dir selbst?
Ich glaube, beides. Das ist ja wie Depressionen. Kann man nicht sagen, da passiert nichts. Ich habe jetzt nicht in meinem Bankkonto gesehen und jemand hat mir mein Geld, meine 50 Millionen gestohlen. Nein, es kommt halt irgendwie, irgendwelche Hormone laufen vor, die Drüsen funktionieren gerade nicht. Ja. Und dann kommt noch eine äußere Szene, ein besonders exquisit unhöflicher, unfreundlicher, missmutiger Mensch. Und so, das ist dann das i-Tüpfelchen, das dazukommt. Aber ist klar, schon, auch wenn ich dann lange und ich merke, jetzt muss ich den Rückwärtsgang einlegen, dann ist die Gefahr nicht, ja, weil ich dann natürlich auch erschöpft bin und natürlich dann weniger belastbar bin, weniger Kröten aushalte. Den schönen Satz von der Reifeprüfung in dem Film mit dem Dustin Hoffmann, und er sagt sie zu ihm, ja, lass es raus, was du über mich sagen möchtest. Deine Kröten lass sie raus, denn heute bin ich in guter Form. Also, wenn ich gut ausgeschlafen bin, dann halte ich mehr Kröten aus, und wenn ich dann ermüdet, und dann ist die Möglichkeit, dass mir eine solche Situation passiert. Und dann kommt ja wieder auch natürlich auch das Schreiben, das mir ja dann hilft, irgendwie auch. Ich schreibe dann den Scheiß auf und dann geht es mir schon wieder ein bisschen besser.
Das ist dann also eine Maßnahme, diese Lows zu überwinden für dich. Wir haben es fast geschafft mit den Zitaten zum Thema Reisen. Macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, man muss sich wahrscheinlich so ein bisschen konzentrieren, aber ich hoffe, ihr genießt es, so wie ich, diese pointierten Einsichten einmal zu hören über das Reisen und in diesem Fall über das Fremdsein.
Fremdsein. Und wer ist fremder als ein Reisender, macht das Leben verwundbarer, vehementer. Man muss sich täglich neu arrangieren. Für den Grind der Routine bleibt weniger Zeit. Die Gefahr, zweimal denselben Fehler zu machen, ist geringer. Die Chancen steigen, stets neue Irrtümer begehen zu dürfen. Das Herz verhornt langsamer, die Augen erblinden später. Der Verstand, nicht eingelullt von den ewig gleichen Bewegungen des Körpers, weigert sich zu dösen.
Also geht's hier jetzt bei diesem Gedanken im Wesentlichen darum, sich ja durch die ein oder andere Zumutung zu fordern? Das ist ja auch im Leben wahrscheinlich eine gute Richtschnur. Also platt ausgedrückt, gelegentlich die ausgefahrenen Bahnen zu verlassen, nicht wahr? Und dem Alltagstrott zu entfliehen, vielleicht auch dem ungeliebten Job, dem nicht mehr geliebten Partner. Und dieses Raus aus dem Trott kommen, das lässt sich wahrscheinlich beim Reisen unterwegs besonders gut praktizieren oder sogar lernen.
Ich vermute, ja. wenn man sich nicht an der Costa del Sol hinlegt, um die Plauze zu bräunen, sondern bereit ist, sich auf andere Leute, die ein bisschen anders aussehen als ich, vielleicht ein bisschen anders denken, einzulassen, dann wird man wahrscheinlich beschenkt.
Beschenkt wird man auch nicht nur durchs Reisen und Schreiben, worüber wir gleich noch sprechen werden, sondern natürlich auch immer wieder durchs Lesen. Und diese Verbindung aus Leseerlebnis und Reiseerlebnis, auf diese Verbindung gehst du im letzten Zitat ein, das ich mir rausgesucht habe aus diesem Kapitel.
Lesen auf Reisen ist noch freudespendender als Lesen in gewohnter Umgebung. Irgendein Gefühl meldet sich, das Flair der Fremde, das den Genuss an klugen Gedanken vertieft. Vielleicht ist es das beschwingte Bewusstsein, weit weg zu sein von der Fadheit des Alltags, was jeden kennen Superlativ rechtfertigt, lesen dürfen, ohne dabei von der Aussicht gefoltert zu werden, hinterher einkaufen und als 13. Kunde an einer Aldi-Kasse zuschauen zu müssen, wie Lebenszeit zu Schanden kommt.
Das gefällt mir sehr gut, weil es
wahnsinnig wahr ist.
Wahnsinnig wahr ist und so schön auf den Punkt bringt, was ich schon lange empfinde, aber nie hätte erklären können, nämlich dass Lesen beim Reisen viel, viel schöner ist als daheim. Ja, also so geht es mir zumindest. Ja. Ich hätte mir nie erklären können, warum.
Also es ist sehr schön zu Hause, aber es ist noch mal schöner.
Ja, und zwar egal, ob es an einem Strand ist oder im Café oder schwitzend im Dschungel oder im Zug irgendwo in Brasilien, es ist völlig egal.
Weil du abgespeichert hast, nachher kommt auch nur Glück. Es geht mir gut und ich muss jetzt nicht zum Aldi und muss nicht anstehen.
Und weil die Nervenbahnen sowieso auch ganz viel entspannter sind. Du bist viel durchlässiger für das, was du da liest und
ich
diese Gedanken, die dir
geschenkt
werden.
Anekdote erzählen.
Na los.
Ich habe einen Bericht über die sogenannten Asexuellen gelesen. Ich habe auch in einem Buch darüber geschrieben, es gibt, man sagt in der Forschung, sagen 1-2% der Menschen in Deutschland sind asexuell. Das sind sie nicht, also die haben keinen Sex, die wollen ihn auch nicht. Das ist nicht religiös, weil es böse ist und weil es lustvoll. Nein, die haben kein Interesse. Ich war auch bei einer Versammlung, die sind auch nicht hässlicher oder schöner wie die anderen, die sind genauso wie wir, ja, die Lust haben auf Eros und so. Und da dachte ich mir, man versucht ja immer, man vergleicht sich ja und versucht, denkt man, okay, das wäre schon schwierig. Ja? Und dann dachte ich, es wäre beim Lesen. Stell mir vor, ich bin jetzt ein A-Leser, ich würde nie wieder lesen dürfen. Das geht überhaupt nicht. Also es gibt ja leider viele A-Leser in Deutschland, die nicht lesen und da wunderbar damit leben können und so.
Also alles gut, aber für dich und für mich nicht so gut vorstellbar. Ja, Sprache. Zu lesen, Sprache zu schreiben, ist eben eine wesentliche Säule, in deinem Fall, deines Lebens. Und deswegen gibt es eben auch jenes andere Kapitel. Wir waren jetzt beim Thema Reisen, jenes andere Kapitel zum Thema Sprache. Und du schreibst im Buch Morning Has Broken, Sprache sei, Zitat, ein grandioses Phänomen. Ein Phänomen, das imstande ist, die herrlichsten und grässlichsten Gefühle in uns loszutreten. Sie kann uns erheben und erniedrigen. Sie kann die Liebe zum Leben anspornen und sie kann sie uns austreiben. Sie kann retten und umbringen. Sie kann fast alles. Sie ist die erstaunlichste Erfindung der Menschheit. Zitat Ende. Und du führst im Buch einige Dutzend Annäherungsversuche an dieses Wunder Sprache aus. Kurze Absätze, wie schon beim Thema Reisen, also Gedanken, Erinnerungen, Impulse und so weiter und so fort. Und auch hier würde ich mich freuen, so ein paar davon mal rauszupicken mit dir und sie durchzugehen.
Es gibt keine befriedigende Einsamkeit als die, darüber nachzudenken, welche Wörter zu welchen Gedanken gehören. Das sind die Stunden, in denen ich mir ein zweites Leben besorge, in dem ich intelligenter und versöhnlicher bin als an den restlichen Tagen, wo Stille und Einsamkeit fehlen.
Ja, da versuchst du also die Einsamkeit und Wonne und Mühe des Schreibens auf den Punkt zu bringen.
Aber ich bürste dagegen. Eben nicht wieder Einsamkeit, oh, wie furchtbar, Einsamkeit. Nein, es gibt ja eine schöne Einsamkeit. Einsamkeit ist mir ja nur, wenn man nicht einsam allein sein möchte. Ja, aber ich will ja jetzt allein sein, weil nur dann kann ich produzieren. Ja.
Du bezeichnest das Schreiben an anderer Stelle im Buch auch in der Tat als die schönste Einsamkeit der Welt. Und gleichzeitig, für dich. Ich erinnere mich aber auch an ein früheres Gespräch zwischen uns. Da hast du das Schreiben mit der Arbeit in einem Steinbruch verglichen, wo man so einen fetten Klotz Fels hat und daraus unter Blut, Schweiß und Tränen irgendeine grazile Figur herausschnitzen muss. Das klingt jetzt wiederum nicht nach so einer genussvollen Einsamkeit.
Hat doch schon mal jemand zu dir gesagt, dass du eine Drama-Queen bist?
Ja, ich will so natürlich hier dir auch deine Widersprüche offen.
Ja, nein, also Blut, Schweiß und Tränen, wir wollen immer den Ball flach halten. Es gibt, klar, du bringst ja, Max Frisch hat dieses schöne Bild von, dass du, wenn du von einer Reise kommst, und Max Frisch war kein Reporter, dann hast du einen Steinbruch mit dir dabei. Das heißt, du hast so viele Dinge in dein Tagebuch hoffentlich geschrieben. Und aus diesem Steinbruch sollst du jetzt eine kleine, schöne, afrikanische Statue machen. Das Buch, ja? Also du musst weghauen, weglassen und formulieren, Gefühle in Sprache übersetzen und so. Und das ist natürlich anstrengend, aber es ist deshalb, hältst du es aus, genauso wie dein Kind, wenn du ein Kind hast. Und das Kind ist sehr mühselig und schreit und in der Nacht. Und wenn du das Kind aber liebst, als Mutter, als Vater, dann gibst du das alles diesem Kind, weil du es aushältst, weil du dieses Kind liebst. Und so ist es mit der Sprache, weil du die Sprache liebst, eben noch bei mich davon abhängig, damit ich meine Miete bezahlen kann, etc., mache ich das, weil ich dann ja auch am Schluss weiß, meistens ist es so, dass dann doch einigermaßen Intelligentes rauskommt. Und so. Also ich halte diese Not, wo ich mich quäle und wo ich dann frustriert am Nachmittag aufhöre, weil ich merke, ich bin noch nicht rund. Hemingway sagt ja, du sollst da aufhören, wo du denkst, dass du ungefähr weißt, wie es am nächsten Tag weitergeht, weil dann das Unbewusste sich nachts ein bisschen darauf einrichten kann und du vielleicht am nächsten Tag plötzlich, ja, so formuliere ich das.
Darauf hofft man dann. Ja. Naja, und zu dem kommt, das haben wir auch schon besprochen, dass dir, so hatte ich dich, glaube ich, vorhin zitiert, das Schreiben natürlich auch hilft, der Welt standzuhalten. Und in diese Richtung bewegt sich auch der nächste Auszug. Nummer 3.
Und hätte ich noch 3 Jahrhunderte bei einem Weltmeistertherapeuten auf der Couch gelegen, noch 3000 Mal den Urschrei ausgestoßen, nichts und niemand hätte mich über mein Leben hinweg trösten können. Nichts und niemand mein grün und blau geschlagenes Herz wiederbelebt. Ich musste einen Trost finden, der in mir lag, in mir selbst. Ein verpfuschtes Dasein lässt sich nicht aufarbeiten. Man kann es nur zu Tode betrübt ertragen oder gewaltsam beenden. Oder ein fantastisches Glück haben und seine Sprache entdecken, die ins Freie führt.
Ja, das hast du an anderer Stelle auch schon mal erzählt bei uns, dass deine Entdeckung der Sprache und konkret deiner Sprache dir wahrscheinlich tatsächlich das Leben gerettet haben dürfte. Du hast ja ganz viele Therapien ausprobiert in deinem Leben, die alle eben für dich persönlich, ich denke mal, du willst jetzt nicht verallgemeinern und sagen, Therapien bringen alle nichts, aber dir persönlich hat nichts so sehr geholfen wie die Entdeckung der Sprache.
Oder? Ja, das korrigiere ich dich. Nein, die Therapien haben mir geholfen über den Tag hinweg. Mhm. Ich habe großspurig in mein Tagebuch geschrieben, wenn ich es bis 40 nicht geschafft habe, was zu finden, dann bringe ich mich um. Ob ich das dann gemacht hätte, ist eine andere Frage. Das heißt, die haben mir schon geholfen, damit ich mir nichts antue und dass ich irgendwie sozial funktioniere, ja, damit ich nicht in den Drogenwahn abfalle und in Alkoholwahn und so weiter. Das muss ich sagen. Nur das kann Therapie gar nicht leisten, mir irgendein Talent zu geben, das ich nicht hätte. Ich musste es in mir irgendwie, vielleicht durch die Therapien, kam es dann zum Vorschein. Nicht der Therapeut oder die Therapeutin hat es mir gegeben, sondern die hat vielleicht mitgeholfen, dass es dann irgendwann rauskam. Und Schreiben ist ja einer der wenigen Talente, die ja spät anfangen können. Willst du Schwimmweltmeister werden, dann musst du schon mit 3 im Bassin liegen. Oder willst du Wolfi Mozart werden, dann musst du mit 4 deine erste Oper schreiben und so weiter. Also, das ist was anderes. Mhm. Schreiben, es gibt Leute, die haben mit 60 ihren ersten Roman geschrieben.
Oftmals hilft es sogar, etwas weiser zu sein.
Das kommt noch dazu.
Fortgeschritten, genau, wenn es ums Schreiben geht. Anders als bei Musizieren zum Beispiel. Ja, genau. Ja, und so schreibst du dann auch an anderer Stelle, mein Hauptwohnsitz ist die deutsche Sprache, nebenbei wohne ich in Paris. Aber dazu gehört dann im zweiten Schritt auch das nächste Zitat. Lesen wir nochmal vor.
Ins Tagebuch flennen kann helfen. Aber Wörter, die totenstill und unbemerkt vom Rest der Menschheit in der Schublade dämmern, erlösen nicht. Nicht wirklich. Nie hätten sie mir das verschafft, wonach ich so innig hungerte. Lob. Das Wissen einen Wert zu haben. Diese aberwitzige Sehnsucht, kein Versager zu sein. Erst die öffentliche Wertschätzung. Und was symbolisiert sie mehr als gelesen und für seine Worte bezahlt zu werden, macht aus dem Schreiben eine Wunderwaffe.
Was glaubst du, würde es mit dir, mit deinem Glück, mit deinem Ego machen, wenn die Absätze deiner Bücher plötzlich auf 10% der heutigen Zahlen zusammenschrumpfen würden?
Die Angst. Hemingway hat sich unter anderem auch darum umgebracht, weil er nicht mehr schreiben konnte. Er war auch körperlich zu Ende von vielen Saufen und so weiter. Aber ich bin nicht Ernest, ich bin nur der Altmann. Das heißt,
gut, das ist auch schon wieder ein gutes Zitat. Ja, ich bin nicht Ernest, ich bin nur der Altmann.
Ich würde dann, gut, ich sage jetzt ehrlich, ich bräuchte eigentlich nicht mehr arbeiten.
Aber es geht ja nicht nur ums Geld bei der ganzen Geschichte.
Ja, genau, das ist schon richtig. Ich muss ja irgendwie, wie Karl Valentin sagte, was tun, damit Zeit vergeht. Ja? Irgendwie muss ich es ja hinter mich bringen. Ja? Dann würde ich wahrscheinlich denken, dass meine Art zu schreiben, dass meine Art Dinge zu sehen, vorbei ist. Arthur Miller, nicht Henry Miller, Arthur Miller, der mal Ehemann von der Marilyn Monroe war, hat seine Autobiografie öffentlich unter dem Titel Time Bands, also Zeitkurven. Und wir wissen, es ist eine Gesellschaft, dass diese Dinge kommen hoch, Dinge kommen runter, Musiker, plötzlich, Riesenerfolg, ist vorbei. Zeit ist vorbei. Deutsche Schlager war mal Zeit. Plötzlich ist der deutsche Schlager vorbei, zuerst ein Riesending und so. Also, das würde ich dann, die Frage ist, ob ich dann wie ich damit zurechtkomme. Aber da ich jetzt Erfolg hatte, da ich Preise gewonnen habe, da ich jetzt über 1 Million Bücher verkauft habe, wäre das bedauerlich, aber das würde ich dann hin. So ist es halt im Leben, ja. Aber die Welt wird sich weiter drehen, auch wenn ich nicht schreibe. Also.
Okay, Nummer 6 bitte. Wir lassen mal einen aus.
Hat der Leser Glück, Leserin natürlich auch, so kommt einer und setzt die Sprache unter Strom. Und der Leser, wundersam ergriffen, spürt den Schlag und erkennt, dass hier ein Wildfremder auch über ihn spricht. Seine Einsamkeit, seine Wunden, seine Geheimplätze. Wie eine sanfte Droge ziehen die Worte durch sein Herz.
Ja, Sprache unter Strom setzen.
Nicht schlecht, gell?
Das ist schön. Mhm. Das beschreibst du hier ja, um Identifikation, um den persönlichen Zugang zum gelesenen Text.
Ja, natürlich, klar, immer. Ich lese ja auch so, klar, es soll mir helfen.
Wer schafft das bei dir, abgesehen von Henry Miller, von dem haben wir schon das öfter gesprochen?
Ich hatte ja, in dem Buch kommt ja auch vor, wie ich meine Bibliothek hätte, wie ich sie dann los wurde.
Ja.
Ja, wahnsinnig, es gibt unfassbar viele Frauen und Männer, die es können, ja. Die, ich sage es jetzt ganz kleinlaut und ganz leise, wahrscheinlich besser können als ich, die...
Unendlich viele. Gib uns mal einen Tipp, so der Altmann-Tipp der Woche.
Der Altmann-Tipp der Woche. ich habe jetzt da angefangen, die habe ich entdeckt, eine Afroamerikanerin, Gwendolyn Brooks, die den Pulitzer-Preis auch bekam, die Poet-Laureat war. Also, die, dann Camus, dann Sartre, dann Böll, dann Frisch, dann Paul-Éluard, ich war jetzt in der Stadt, wo er geboren ist, jetzt war kurz in Brest, wo Jacques Brewer dichtet. Ich lese Dichtung, weil das komprimiert ja die Sprache. Ich will ja noch lakonischer, noch weniger Adjektive benutzen. Mhm. Also ich lerne ja Deutsch. Dann, also unendlich viele. Es gibt ja wahnsinnig viele. Es ist ja auch ganz egal, welche, auch afrikanische Dinge. Überall gibt es grandiose Schreiber und überall gibt es furchtbare Schmierfinken, die nichts können. Und Schmierfinkinnen, ja, natürlich auch. Ja.
Ganz wichtig.
Aber wahnsinnig viele Leute, die dich umhauen. Und das ist ja das Schöne, dass er mir oder sie mir Dinge mitteilt, die ich ja nie leben kann. Mhm. Ich kann ja nie erleben, was Frau erlebt, zum Beispiel. Oder wenn ich was lese, wie eine Frau mit ihrem Kind umgeht, was das bedeutet, zu gebären und so weiter. Wenn ich lese über eben Auschwitz, über Lebende, ich werde nie verstehen, was er erlebt. Natürlich nicht, aber ich kann nur eine kleine Ahnung. Dann bereichert das alles mein Leben und das alles, für das alles bin ich euch dankbar. Und dann lerne ich erstens von seiner Gabe. Es gibt ja, ich muss ganz kurz was erzählen. In Japan gibt es in den großen Department Stores, wie in Deutschland, also viele Häuser noch wie Galeria kaufen und so weiter, ja. Dann gibt es einen eigenen Floor, einen eigenen Stockwerk, wo die Sachen eingebunden werden, ja, verpackt werden. Und Japaner haben ein wahnsinniges Gefühl für Schönheit, für Harmonie. Da kommt der Zen und das Ganze dazu. Und Dann habe ich da zugeschaut und diese kleinen japanischen Frauenfinger, wie die das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, da waren 1000 verschiedene Bänder, 1000 verschiedene Papiere, alle Farben der Welt waren da und der Kunde konnte es aussuchen, was es war dann umsonst, gell, das Einpacken und so. Mhm. Ich kann sie wurscht, ein Bananenmixer, das sagt dann aus wie
ein Ding. Was für ein Ding, was?
Ein Bananenmixer oder Bananen, irgendwas, okay, Schuhe, ja. Ganz egal was. Ja. Und dann, so ein Tütchen wurde dann so getragen und dann dachte ich mir, das ist es. Der Bananenmixer, also jetzt, oder nehmen wir den Staub, was immer, der ist die, ist der Inhalt. Ich erzähle irgendwie die Geschichte. Und dann gehe ich zur Verpackung. Das ist die Sprache. Ich verpacke das noch in Sprache. Also wenn beides zusammenkommt, ein intelligenter Inhalt, ich was lerne, und dann noch elegant verpackt, dann bin ich selig. Es gibt viele Leute, die interessant schreiben, aber nicht schreiben können. Also die haben, die sind normal halt, ja. Dann gibt es Leute, die ziemlich gut schreiben, aber ziemlich einen Blödsinn erzählen, ja. Also wenn dann also beides dazukommt, Intelligenz und die Eleganz, dann knie ich mich hin und umarme jedwenden Menschens Knie aus Dankbarkeit.
Und bei Paulo Coelho, wie würdest du es da beschreiben? Was kommt da zusammen? Ist ja dein Lieblingsautor, den erwähnst du, glaube ich, in jedem deiner Bücher.
Mein Lieblingsfeind. Ja, ich muss unbedingt noch die kleine, ich sage Anekdote loswerden. Ich habe eine Lesung irgendwo. Nachher hat mich das Ehepaar, die diese Buchhandlung führt, eingeladen. Super Lesung, Stück voll und so weiter. Und dann haben sie mir erzählt, und sie haben mir geschworen, dass ich niemals den Namen verrate, wie sie heißen, die mir das erzählt haben. Mhm. Ich meine dich nicht. Ich habe in Hunderten von Bibliotheken und Buchhandlungen gelesen. Also. Und dann haben sie mir erzählt, dass, also für die Nicht-Insider muss man wissen, dass die Verlagshäuser Vertreter haben. Und diese Vertreter fahren dann in die ganzen Büchereien und Buchhandlungen, Deutschland, Schweiz, Österreich, in anderen Ländern nicht genauso, und bieten das neue Programm an. Und dann sagt der Buchhändler, ja, das bestelle ich und so weiter. Weil ja ein Buch, das da liegt im Laden, ja sich besser verkauft, als wir, als was man nur bestellen kann. Weil die Leute machen ja Browsing, die gehen durch. Ah, der Altmann, oh, den lasse ich liegen. Oh, dann nehme ich den. Und so weiter.
Ja, also, lassen wir lieber liegen, ist okay.
Und
ja.
dann kam der Vertreter von Diogenes. Diogenes hat die deutschen Rechte für Paulo Coelho, dieser wunderbare Schweizer Verlag. Und dann sagt er zu dem Buchhändler, Also hier ist der neue Coelho. Ich sage Ihnen, heute kann ich nicht mehr den Mund halten. Wir alle im Verlag wissen, ich zitiere jetzt wörtlich, wir alle im Verlag wissen, dass Coelho gequälte Scheiße schreibt, aber er verkauft sich gut. Ja? Und das ist die sogenannte Mischkalkulation. Das heißt, das machen alle Verlage. Wir machen Scheiße, dass sie gut verkauft, damit wir andere, die sich nicht so gut verkaufen, also die wirklich Nischen sind, aber sehr in der Weise einfach zu anspruchsvoll, damit wir die finanzieren können und so weiter.
Ja, was es genau mit dem guten Paulo auf sich hat und so weiter, warum du ihn jetzt nicht so magst, das führt jetzt, glaube ich, auch zu weit.
Nein, er ist gut, weil er erzblöd ist. Das ist so dämlich. Er ist ja auch der meistverspottetste Autor im Netz. Das darf man ja nicht wieder bei all dem Erfolg, den er hat. Er wird ja in einem Feuilleton ja zerrissen. Nein, es gibt viele schlechte, aber er ist so, das ist natürlich grandioses. Er hat ja Sachen rausgelassen, die man nicht glaubt, wenn man sie nicht gelesen hätte.
Wir haben über die Kraft von Sprache gesprochen davor. Und dazu passt wiederum auch wunderbar dieses Zitat aus deinem aktuellen Buch hier.
Ist das nicht ein Wunder menschlicher Erfindungsgabe? Ein paar Seiten Papier voll Buchstaben sind imstande, zu gleicher Zeit stille Einkehr und brausende Stürme hervorzurufen. Kein anderes Medium sieht so unscheinbar aus und birgt nebenbei so viele Sprengköpfe, die hochgehen, sobald man das Ende eines Satzes erreicht hat. Ja, die einmal als haltloses Gelächter rausplatzen, einmal wie kleine Erleuchtungen blinken, einmal unsere Augen vor Ergriffenheit überschwemmen. Na, wer heult nicht beim Lesen manchmal und denkt mir, fuck. Und dann denke ich mir, fuck. Ob ich das auch so hätte formulieren können, dann franzt es mich an, dann kommt der Neid, der gelbe, und so, der bewundernde Neid, ja.
Ja, dass sich die Sprache jemand anderem so bereitwillig zur Verfügung gestellt hat.
Ja, dass jemand, ich tue ja immer auch vorne bei meinen Büchern Zitate von Smotti, weil ich die ja geschenkt bekam von dem Autor oder Autorin und dann schenke ich sie praktisch weiter an meine Leser. Ja. Und du hast es erst erwähnt, viele Leute mögen es auch. Es gibt aber wieder Leute, die immer rumätzen an jemanden. Ach, wie müssen sie angeben, wie belesen sie sind. Also,
das indem du so viel zitierst, meinst du?
Ja, weil ich da angehe. Das kommt mir so vor, wenn ich ein Auto hätte und gehe zum Automechaniker und dann sagt er, passen Sie auf, Das ist der Vergaser. Und dann sage ich, was müssen Sie denn so angeben, dass Sie das wissen mit dem Vergaser? Ist doch klar, dass ich als Schreiber belesen bin. Das wäre ja furchtbar. Also völlig dämlich.
Trotzdem kommt manchmal der pure Neid raus, hast du gerade auch zugegeben. Ja, und deswegen kommen wir jetzt mal zum letzten Auszug, den ich mir rausgesucht habe. Lies doch nochmal vor. Schlägt ein bisschen in eine andere Richtung.
Welche? Nummer 8, ja. Die Sprache ist eine elende Hure. Sie treibt es mit vielen. Hauptsache, der Kunde kennt das Alphabet auswendig. Knapp 30 lausige Buchstaben verlangt sie, nicht mehr. Dann darf sie jeder besorgen, darf jeder sich schwängern. Dass hinterher eine Missgeburt zum Vorschein kommt, will die Schlampe nicht kümmern. Ich will jetzt gleich was sagen, was
ja, ich hab's gemerkt.
Hochaktuell ist unser Freund Wladimir Wladimirowitsch Putin, der... Ich habe da so eine Zusammenstellung gemacht, das habe ich an die Unterwerfungsapologeten, die ja mit Wladimir Frieden schließen wollen. Ich habe dann so eine Aufstellung gemacht, wie oft seit 39, wo die Russen überall einmarschiert sind und so weiter. Und da stand er wegen der Hure-Sprache und darunter steht ein berühmter Satz von Putin, ich fühle mich bedroht. Ja? So, also er hat die Ukraine überfallen, weil er sich, und das ist die Hure-Sprache, anstatt dass es ihm die Zunge verdreht und dass er vergiftet umfällt, lässt die Sprache das zu, dass er die Wirklichkeit umdreht und sagt, ich fühle mich bedroht und deshalb muss ich die Nazis in der Ukraine totschießen und ermorden. Ja. Also das sind hunderte Beispiele, ob Politiker, ob wir selbst, wie auch immer, die Sprache missbrauchen, sie schwängern, um Böses in die Welt zu bringen, um Lügen in die Welt zu bringen. Klar, nur wenn es wir machen, niemand greift deshalb zu Kalaschnikow. Ja? Wir sind also harmlose Lügner. Ja? Deshalb, so ist das gemeint. Oder es wird einfach unfassbar viel Schwachsinn produziert. Und deswegen muss ich mich ein bisschen, ich tue gern ablästern. Doch, ich bin dann doch immer wieder ein schlechter Mensch. Und ich muss sagen, I like to be bad, sagte Tyson als Boxer, I like to be bad. I'm the baddest man in town, sagt er. Er sagt ja nicht, I'm the worst man, the baddest man in town.
Gut. Ablästern, ja, dazu ja, passt auch, ich habe mir hier doch nochmal ein Zitat gerade rausgesucht. Ich lese gerade mal selber vor zum Thema Ablästern. Da schreibst du, nach Jahren, jetzt Reporter, begriff ich Sprache nicht nur als Trostpflaster, sondern zudem als Instrument, um abzulästern. Das Alphabet, ich hatte ja weder Einfluss noch Schatztruhen, als Waffe gegen die Blödheiten der Welt. Sprache als Spielverderber. Natürlich ohne die geringste Illusion, den Schwachköpfen ihr Spiel auf Dauer zu verderben. Wörter wie Wassertropfen auf einen Ofen. Ein Zischen und weg. So tut ein Schreiber gut daran, früh Macht und Ohnmacht von Sprache als ziemlich klein und ziemlich groß zu begreifen.
Viva, genau.
Du Andreas, ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich wirklich viele Facetten der Sprache beleuchtet. Vorher des Reisens, jetzt der Sprache. Die Sprache als Wunderwaffe, als Instrument des Ablästerns, als Möglichkeit, sich selbst zu befreien, sich zu identifizieren, dazuzulernen, ohne selbst bestimmt Erfahrung gemacht zu haben. Vielen Dank dafür, Andreas. Das war, ich fand es wirklich, naja, so ein abgegriffenes Wort, aber ich nehme es jetzt einfach mal. Ich fand es wirklich sehr inspirierend.
Ich danke dir.
Und viel, viel mehr davon und noch von viel mehr gibt es natürlich im besagten aktuellen Buch Morning Has Broken. Leben, Reisen, Schreiben. Dankeschön.
Danke, danke, danke.
Aber halt, damit ist die Folge noch nicht vorbei, denn ich hatte ja in der Einführung schon Andreas und meine Weltwach-Live-Veranstaltung im Globetrotter Stuttgart erwähnt und dabei hatte Andreas exklusiv auch einige Kapitel seines damals, vor einigen Monaten, noch längst nicht erschienenen Buches Morning Has Broken vorgelesen. Und eines dieser Kapitel, gelesen im Globetrotter Stuttgart, folgt jetzt, denn es bildet, wie ich finde, einen wunderbaren Abschluss für diese Folge. Es geht darin ums Zurückkehren nach einer langen Reise.
Das ist ein seliges Gefühl, die Wohnungstür zu öffnen und sich auf den Boden zu knien, samt Rucksack, und Welcome Home zu seufzen. Schlagartig hat das Leben eines mühselig Beladenen ein Ende. Kein keuchendes Sprinten zum Busbahnhof mehr, kein Gerangel vor Ticketschaltern, kein Balancieren in versauten Aborten, kein Schmiergeld hungriger Polizisten in Sicht, kein Floh weit und breit, nimmermehr das Gebrüll einer Glotze aus dem Nebenzimmer. Das ist der Augenblick, in dem ich meine Wohnung wieder als das begreife, was sie ist. Ein Traum. Insektenfrei, niemand rempelt, immer steht ein Sitzplatz zur Verfügung. Kein einziges Mal muss ich rennen, noch nie wurde ich in meinem Schlafzimmer verhaftet. Stets strömt märchenklares Wasser in die Dusche. Kein Millimeter Grind klebt an meiner Klobrille. Und nachts? Ja, nachts darf ich flach liegen auf meinem Fauteuil, dem Paradiesfleck. Lichtjahre himmlischer als jene angeranzten Kojen, die an die tausend Leibe erinnern, die dort vor mir unglücklich und schlaflos dahindösten. Coming home. What a magic word. Ab sofort bin ich wieder zivilisiert. Jeden Tag einseifen, überall. Jeden Tag frische Unterwäsche. Jeden Tag mit sauberen Fingernägeln die Welt betreten. Und jeden Tag im Café stillsetzen und lesen dürfen. Sprich, jeden Tag begeistert anderer Leute Wissen und Einsichten ins Hirn herunterladen. Auch jeden Tag ein paar Millimeter weniger ignorant ins Bett gehen. Ich misstraue allen, die rastlos abwesend sind. Ich kann das nicht. Ich muss zwischendurch stehen bleiben, zum Tanken, zu Hause. Wenn nach 3 Monaten on the road der Speicherplatz im Kopf überläuft. Irgendwann haben kein Bild und keine Story mehr Platz. Das Herz will Atem holen, wie die Augen, die Blinden, die sehen und doch nicht sehen, nicht wirklich, nicht haargenau, nicht haarscharf. Wie die Ohren, die faul und schwerhörig werden, dann verstopft von den Geschichten menschlicher Glorie und menschlicher Ruchlosigkeit. Die Nerven liegen blank, der Enthusiasmus ist hin. Noch etwas passiert, eher besorgniserregend. Meine Geduld schwindet, mein Taktgefühl. An irgendeinem Ort der Reise fällt mir auf, dass ich gefühlstaub werde, dass mein Reservoir an Empathie leerläuft, dass ich das Gräulichste werde, was einem werden kann, ein Gleichgültiger. Zuletzt, durchaus Banales, mahnt zur Umkehr, meine 7 Sachen verwittern und ich mit. Die Hose mit den Geheimtaschen löchert, Hemdknöpfe fehlen, die Sonnenbrille wackelt, der Mac ächzt und will repariert werden. Ein schwelender Fersendorn rumort wieder, ein linker Backenzahn ruft nach dem Zahnarzt, 2 Zehen altern. Es ist endgültig Zeit, den Rückwärtsgang einzulegen. Bin keine mehr zumutbar, mir nicht, niemanden, ich muss weg. Zugegeben, hier spricht ein Reporter, der nicht imstande ist zu reisen, um sich zu erholen. Ich reise, um mich zu erschöpfen. Andere treten rund erneuert und himmelblau strahlend die Heimreise an. Ich nicht. Ich bin ausgezehrt. Immer weg sein, das hört sich so beängstigend an, wie immer daheim bleiben. Nach einer langen Reise fordert der Körper eine Auszeit. Nein, keine Bettruhe, kein Sanatorium, aber Zeit, um die letzten Wochen zu dechiffrieren. Camus notierte so klar, und der Natur zu weihevoll. Zitat: Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit, um davon Zeugnis abzulegen. So will ich den reparierten Mac einschalten und anfangen, mein mitgebrachtes Tagebuch zu lesen. Da ich nie zweckfrei reise, ist der einzige Zweck, davon zu erzählen, schriftlich. Damit das gelingt, brauche ich zuallererst a room of my own, den stillen Ort. Das eine Zimmer, das nur mir gehört, dessen ich betreten darf und das ich verriegle wie Eroberer ihrer Schatzkammer, wo ich verschwiegen dasitze und nach Worten Ausschau halten kann, die elegant und maßgerecht passen. Jene, die die Leser später aufwiegeln und begütigen sollen, heimsuchen und umarmen, anfeuern und besänftigen. Was für ein übermütiger Wunsch, ich weiß. Diese Stube befindet sich in Paris. Dort steht die Werkbank, die Schlachtbank, das einfache Möbel, an dem ich mich morgens festkette, um das so einsame Geschäft zu erledigen, schreiben. Das Übersetzen von sinnlicher Erfahrungen in Wörter ist eine hundsgemeine Strapaze. Jeden Tag Wehen, jeden Tag Geburtsdrama, aber jeden Tag irgendwann vergnügter Leichtsinn. Glatte Freude über 5 gelungene Sätze. die schweben, die leidlich so klingen, wie sie sollen. Was stets dann passiert, wenn, so nannte es Nobelpreisträger Naipaul, der Text caught fire. Was für ein Bild. Sprache, die Feuer fing. Wie beredt, wie vieldeutig. Hinterher folgt die nächste Belohnung. Wenn ich die Schreibstube verlasse und sogleich in Paris ankomme, nach 10 Schritten. Und die Stadt jedes Mal ihr Versprechen hält, dass Schönheit tröstet. Auch über das, was einem nicht gelingt. Gewiss, würde ich fernab der französischen Hauptstadt leben, zögerte ich länger mit der Heimreise. Wäre ich in Novosibirsk oder Oklahoma City gemeldet, fiel mir genug Ausreden ein, um wegzubleiben. Aber der Name Paris klingt so verlockend wie das Lied einer homerischen Sirene. Und da ich nicht Odysseus bin, widerstehe ich selten und eile zurück zu ihr, zur Schönsten. Treffen mich Freunde später im Café, fragen sie beim Wiedersehen als erstes, wie war's? Und ich antworte sofort, super. Und sie nicken freundlich und begeistert. Sie wissen längst, dass ich mich nicht die nächsten 4 Wochen vor sie hinstelle und als Märchenonkel auftrete. Zu viel Reden schadet der Sprache, nimmt ihr den Zauber. Reicht die Kraft, dann kommt nach dem Zurückkommen ein Buch zum Vorschein. Ein Jahr danach vielleicht. Aber ja, als Reporter zählt nur eine Aufgabe, die Fundsachen einer Reise auszubreiten. Gefährliche Fundsachen, herzzerreißende und die warmen, die sanften und jene, die nichts als Lebensfreude entfachen. Ich erinnere mich an den Tag, als ich in der Druckerei stand, die gerade ein neues Buch von mir druckte und der Chef mir die ersten 3 Exemplare überreichte und ich mir einbildete, sie wäre noch heiß. Ach, auf dass sie noch heiß bleiben im Buchladen, noch heiß in den Händen all derer, die sie lesen. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön.
So viel vom Zurückkehren nach einer langen Reise, so viel auch von unserem Live-Event in Stuttgart und so viel von Andreas und mir. Das war's für dieses Mal. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und wie erwähnt, wenn ihr Mitglied im Supporters Club seid, dann lasst euch die Globetrotter Live Plus Folge mit Andreas nicht entgehen. Und wenn ihr noch keine Mitglieder seid, dann erwägt doch vielleicht bei dieser Gelegenheit uns zu unterstützen auf diese Art und Weise. Infos findet ihr auf weltwach.de und das Supporters Club und Spotify-Nutzer können auch einfach in der Spotify-Suche nach Weltwach Plus suchen. Das macht das Ganze für euch vielleicht noch einfacher. Besten Dank, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.